Heute zu Gast Christoph Müller von der TQ Group.
Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie haben wir alle immer die Tendenz, Dinge zu kompliziert zu machen.
Ja, das stimmt.
Also, und ich bin halt auch immer so eher derjenige, der dann auch damit seine Schwierigkeiten hat, wenn das so kompliziert ist. Also wenn ich da 500 Sachen einstellen muss, um irgendwann mal irgendwelche Daten von links nach rechts zu schubsen.
Ja.
Und ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Und nach 4 Wochen sitze ich wieder davor und sage, ja, verdammt nochmal, weil Handbuch hole ich sowieso nicht raus. Also ich fange an zu telefonieren, dann gehst du wieder jemandem auf den Geist.
Halt rum, ne?
Ja, oder probier es rum. Dann bist du wieder hin. Das ist schon selten. Und ich will jetzt nicht schleimen oder sonst was, aber das muss ich sagen, das habt ihr natürlich mit dem IOP echt cool hingekriegt. Mhm.
Also
wo ich das ausprobiert habe, habe ich wirklich gesagt, das ist bis zu dem Zeitpunkt definitiv das Beste gewesen, was dieses einfache Auspacken, zusammenschrauben, hingehen, auf deinem Laptop einrichten, eben, pupp, und ich habe den Wert gesehen.
Ja.
Herzlich willkommen zum IOP Bar Talks Podcast.
Die 7. Ausgabe von den IOP Bar Talks. Diesmal wieder mit meinem Kollegen Philipp Übachs. Der hat das beim letzten Mal mit dem Kevin Munzert richtig gut gemacht. Da haben wir gedacht, den Jungen lassen wir das nochmal machen. Heute mit Christoph Müller, dem Mann mit den 17.000 LinkedIn-Followern. Man könnte meinen, er sei Influencer. Ich glaube, er hat es gar nicht so forciert. Er hat einfach ein riesen Netzwerk. Seit den 90ern ist er unterwegs im Bereich Steuerung und HMI. Und ja, er ist aktuell bei der TQ Group. Super netter Kerl, wirklich toller Talk, echt spannend, was der Mann zu erzählen hat in den vielen Jahren, der ist wirklich richtig weit rumgekommen und ja, ich will nicht zu viel verraten, einfach reinhören, ich lege den obligatorischen Schalter wieder um, viel Spaß beim Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu den IOP Bar Talks, heute freue ich mich ganz besonders auf einen Talk mit Christoph Müller von der TQ Group. Schön, dass du bei uns bist, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich freue mich wirklich sehr. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Vor allem vielen Dank für den letzten Tipp noch, wo die Adresse ist, wo ich hin muss.
Das, ja, hat gut ist gepasst. Nicht ganz klar. Für alle, die es nicht wissen, wir sind bei unserem Messebauer. Wir haben uns gedacht, wir bauen hier in der Lagerhalle mal schön unser Pop-Up-Studio auf und haben unseren Messestand ein bisschen umfunktioniert. Viele erkennen das vielleicht wieder, das große IOP-Logo. Und wir wollen uns einfach in einer ruhigen Atmosphäre hier in der Lagerhalle ganz lauschig austauschen mit unseren Partnern, mit unseren Freunden aus der Industrie, aus der Praxis und genau das tun, was wir eigentlich auf den Messen sonst auch getan hätten, nämlich mal ein bisschen durch die Gegend philosophieren.
Perfekt.
Ne? Dazu noch ein kühles Bier und dann läuft's.
Zum Wohl.
Prost.
Prost.
Ja, perfekt. Dann vielleicht einfach, um noch mal kurz einen Überblick zu liefern, wer bist du, beziehungsweise wo ist eigentlich aktuell deine Rolle, wo kommst du her, so ein bisschen vielleicht mal eine Kleinigkeit zu dir.
Kleinigkeit ist relativ.
Eine Kleinigkeit, ja,
ja so ein, nein, ich weiß.
War einen ganz kurzen Überblick.
Also ich komme aus der Automatisierung. Mhm. Ich hatte das Glück gehabt damals bei dem Unternehmen Klöckner Müller, mit dem Thema speicherprogrammierbare Steuerung
und interessantes Thema, ja.
Kommunikationstechnik. Wir waren also eigentlich damals die Ersten. Das Thema Bussysteme, dezentrale Vernetzung, Steuerung, Mensch-Maschine-Interface, Absolutwertgeber schon gemacht haben. Und das hat mich damals schon fasziniert. Mhm. Ich war sowas, heute würde man sagen, Field Application Engineer, Schnittstelle zwischen Entwicklung und Vertrieb. Und das hat schon riesig viel Spaß gemacht, als ich auch gemerkt habe, ich sag mal, gerade so den Leuten draußen was zu helfen, das gibt einem halt viel wieder.
Ja, das stimmt.
Ich bin dann 93 den nächsten Schritt gegangen. Ich habe dann ein Unternehmen gegründet mit jemandem aus Israel zusammen. Das war auch so ein bisschen abenteuerlich. War auch die Intention, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, der wirklich Grund war, ich wollte damals immer mal nach Tel Aviv.
Okay.
Und da habe ich gedacht, okay, gründen wir mal mit jemandem zusammen in Deutschland eine GmbH. Das war auch echt eine tolle Geschichte. Die hatten damals ein fantastisches Produkt, so das erste System-Bediengerät und SBS in einem.
Ach, okay, cool.
Also alleine über die Zeit könnten wir jetzt Stunden gigantische
Wir Geschichten haben alle
erzählen.
Zeit der Welt. Ich sag mal so, wir haben alle Zeit der Welt.
Ich gehöre also wirklich zu den ganz wenigen Leuten, die es geschafft haben, nach Israel einzureisen ohne ein gültiges Reisedokument. Die meisten werden jetzt sagen, geht nicht. Doch,
heutzutage geht. Wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, es ging auch damals nicht. Okay. Also es war, keiner hat, also niemand verstand das so richtig, aber mir ist es gelungen, weil ich einfach gesagt habe, ich musste rein, ich musste wirklich rein. Ich hätte kein Geld gehabt, damals nochmal runterzufliegen, um diese Gespräche zu führen.
Ach, ja. Das ist okay.
Und danach, also dieses Thema Mensch-Maschine-Kommunikation hat mich halt nicht losgelassen, kam dann Exor. Ich habe in Deutschland die Exor GmbH gegründet. Sehr viel auch wieder halt nicht nur Mensch-Maschine, sondern auch das Gerät mit den Anlagen, Kommunikation. Und von daher war eigentlich das, ich denke mal, schon vorgezeichnet, dass dieses ganze Thema Remote-Kommunikation irgendwann mal auch bei uns aufschlägt. Weil wir haben natürlich, ich sag mal, einen unglaublich guten Start gehabt damals 1995 mit dem Thema. Wir haben sehr gute OEMs gewonnen als Kunden. IFM war einer der allerersten gewesen, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Und ich denke mal, wir haben das auch damals sehr, sehr gut gemacht. Mitte der, ich sag mal so 2005, 2006, wurde das ganze Thema aber schon schwieriger. Weil dann kamen die ersten auf den Markt, also die großen OEMs und B&R und Schneider, die dann das Thema HMI auch für sich entdeckt haben, hatten Steuerung, Antrieb und hatten dann auf einmal eine Software, die alles zusammen machte. Ja, wir hatten nur das HMI. Ja, da packst du noch ein bisschen Codesys drauf, aber du wirst ja als HMI-Hersteller jetzt nicht auf einmal ein Automatisierer. Aber was wir gesehen haben, war tatsächlich, dass Kunden den Bedarf hatten, einfach, ich möchte jetzt mal aus der Ferne drauf zugreifen. Und das war wieder so eine Lücke, die auch wieder die Großen nicht abgedeckt haben. Und ich habe dann halt zuerst versucht, das auch mit meinen Kollegen in Italien, weil Exor kommt aus Italien, die sitzen in Verona. Okay. Würde ich dich auch jederzeit gerne mal hin einladen. Also es war immer so ein tolles Verkaufsargument. Wir machen eine Schulung in Verona.
Ah, cool. Ja.
Das war damals, ja, die haben gesagt, gut, mach du mal, wenn du meinst hier in Deutschland. Ich hatte mal viel freie Hand. Und dann haben wir das im Grunde genommen hier selber in die Hand genommen, auch mit Partnern damals schon zusammen und hatten dann im Grunde genommen so dieses Thema Service Routing für uns erkannt. Und ich glaube, es war 2005 auf einer Messe, da stand ich, kam ein Freund von mir aus Israel vorbei und stellte was auf den Tisch. Er sagte, Christoph, guck dir das mal an. Was ist das? Ja, sagte ich, zeig dir jetzt mal ganz stolz. Ne? Und fummelte und sagte, gib mir mal deine SIM-Karte. Ich sagte, gut, SIM-Karte reingemacht, der hat es dann angeschlossen, also elektrisch versorgt. Und da zeigte der mir auf einmal, und der kannte nicht meine Handynummer, der hatte keine Möglichkeit, irgendwie Daten von dem Dingen über meine SIM-Karte auf sein Handy zu bekommen. Er hat es aber gekriegt. Und dann sage ich so zu dem, wie geht das, wie hast du das gemacht? Und dann kam seine Antwort, I can't tell you, but then I have to kill you.
Okay, das heißt, da quasi schon direkt in die IoT-Branche so ein bisschen reingerutscht.
Und, und das hat mich halt, das hat mich echt begeistert, weil eigentlich relativ klar war für mich, mit so einer Technik kann ich nicht nur einen Fernzugriff machen, also Mensch auf die Anlage, irgendwelche Software rauf und runter spielen, sondern das war für mich schon klar, jetzt kann ich auch Geräte miteinander verbinden. Und eine der Besonderheiten, die die damals in dieser Technologie, mit dieser Technologie verbunden hatten, war halt auch, dass die Reaktionszeit sehr, sehr schnell war. Und wir sind kurze Zeit später auf einer Messe in Frankfurt gewesen. Das war nicht die Achema. Irgendwas in diese Richtung. Und dann kam jemand vorbei, weißt du, wie der Zufall manchmal so spielt. Also wir haben das da ausgestellt, das war, mal gucken, wer es gebrauchen kann, so ungefähr. Ne? Und das war der Professor Simon von der TSB in Bingen. Und der hat zu dem Zeitpunkt ein virtuelles Kraftwerk geplant.
Okay.
Also musst du dir vorstellen, ganz viele dezentrale Energieerzeuger. In dem Projekt waren es nachher 500 Stück, so jeder um die 500 Kilowatt, teilweise auch noch mehr. Und die mussten für den Bereich der Regelenergie halt aktiviert werden können. Und da spielt es schon eine Rolle, wie schnell kannst du jetzt wirklich so einen Generator starten.
Ja.
Dementsprechend sind auch, letztendlich ist das Geld, was du dafür bekommst. Und er hat diese ganze, ich sag mal, Gesamtleistung dann in Leipzig an der Energiebörse vermarktet. Er hat also die Plattform oben drüber gemacht und wir waren nur dafür zuständig, eigentlich diese Kommunikationsstrecken aufrechtzuerhalten. Und das war 2006 unser Einstieg ins IoT.
Das heißt, du bist quasi so, eine, so ein IoT-Native, wie man so schön sagt, ne?
Ja, aber ohne, dass ich das jemals gemerkt hätte. Ne? Das war ja nicht, das war ja nie geplant gewesen. Ja. Ich fand das cool, dass die Sachen so funktioniert haben. Und wir hatten zum Glück dieses Projekt gehabt, ne? Da hat uns, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat uns auch damals die Firma Beck IPC unheimlich viel dabei geholfen, weil ich habe relativ schnell auch erkannt, zu sagen, naja, das jetzt in einem Gerät zu haben, ist ein Teil. Aber der echte Clou wäre, diesen Stack in einen Embedded Chip reinzumachen. Mhm. Und dann kam so diese Kooperation auch mit Beck IPC zustande, die dann auch gesagt haben, ach so, warum soll man das nicht machen? Kooperieren wir auf der Ebene. Und die haben dann auch viel in diesem Bereich weitergemacht. Am Ende haben die auch diese ganze Technologie wirklich zu Ende entwickelt. Ne? Weil wir als HMI-Hersteller, das war dann, ich wollte immer so ein bisschen ausbrechen aus der Linie, aber dann bin ich auch schon mal von meinen Chefs dann zurückgerufen worden und haben gesagt, immer so, sell what we have. Unser Thema ist HMI, ja, das ist schön. Und Beck ist dann halt richtig da, hat er losgelegt. Ne? Und im Endeffekt ist das die Kerntechnologie von Beck IPC geworden. Ne?
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben gemeinsam mit der A&D Automation und Digitalisierung ein Sonderheft gemacht. Schwerpunkte sind Digitalisierung, IoT, neue Geschäftsmodelle unter dem Titel Wir müssen reden. Da kommen auch Partner von uns zu Wort, zum Beispiel der Bernd Groß von der Software AG, Michael Strauß von IFM und Wilfried Hülsmann-Tennow von der Telekom. Das Heft erscheint ab dem 5.11. Gibt es bei uns oder beim Verlag A&D. Wer so ein Exemplar haben möchte, kommt einfach auf mich zu. Ich schick's raus. Danke.
Und jetzt mal konkret, so aktuell, TQ Group, habe ich ja gerade schon einleitend so ein bisschen gesagt. Wie ist da so die Rolle, beziehungsweise wo würdest du sagen, ordnen die sich ein? Wo ordnet ihr euch ein?
Also das Faszinierende an der TQ Group ist ja die Vielfältigkeit.
Ja, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
Also das ist, und ganz ehrlich, das ist sogar bei mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, als ich dabei gewesen bin. Also wenn man jetzt mal auf die Webseite guckt, ja, dann sieht man die vielen Felder und was es da alles gibt. Aber richtig bewusst wird es einem wirklich, wenn man eine Zeit lang mit den Kollegen zusammenarbeitet. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, also ich bin im Business Development da. Schwerpunkt ist im Grunde genommen das Thema, weil die haben auch eine sehr gute und sehr vielfältige Embedded-Sparte in diesem Bereich. Aber letztendlich ist das Kerngeschäft EMS-Dienstleistung. Also jeder, der wirklich sagt, ich habe jetzt eine Idee, ich brauche ein Produkt, aber ich habe vielleicht nicht die Ressourcen.
Und das finde ich so faszinierend. Ne?
Und jetzt suche ich jemanden, der mir wirklich helfen kann, von A bis Z. Und das meine ich wirklich, das ist unglaublich. Vom Gehäuse, also von mechanischen Lösungen, über die Elektronikentwicklung, über das Thema Firmware, über das Thema Applikation selbst, zu Ende zu bringen und dann zu sagen, immer, hier ist dein Produkt, das habe ich für dich getan. Die haben über 250 Entwickler und haben natürlich dann in den 25 Jahren, in denen es die jetzt gibt, ist ja auch gigantisch, in 25 Jahren von, ich glaube, die haben mit 2 Mann in einem Kuhstall angefangen auf 1700 Mitarbeiter mit knapp 300 Millionen Euro Umsatz. Das ist natürlich auch eine Hausnummer.
Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Ne?
Fast immer kundenspezifischen Lösungen. Ja. Und das ist ja, ich kenne dieses Thema so nicht. Weil ich habe immer Produkte gehabt, die ich verkauft habe. Oder ein Produkt, der zu einem Service wird. Ne? Mhm. Aber dass ich jetzt wirklich hingehe und sage, pass mal auf, erzähl mir mal, was du haben willst. Und dann wird ein Projekt, was teilweise durchaus mal 1,5 oder 2 Jahre läuft, bis es wirklich fertig ist. Das heißt, die haben halt auch unglaublich gute Leute, die sowas begleiten können im Vertrieb. Also da ist der Vertrieb schon, ich will jetzt nicht sagen höher, der ist anders gelagert. Ne? Da geht es also auch unglaublich tief in die Technik dann rein, was die Leute da verstehen müssen. Und im Endeffekt ist es halt so, dass, ich würde mal sagen, fast jedes Produkt, was es da gibt, ob es jetzt dieser tolle Motor für das Fly-on-High-Bike ist mit 120 Newtonmeter, oder das wasserstoffbetriebene Flugzeug, die Drohne, die sie jetzt machen, das Thema Energiemanagement, irgendwo passt, überall passt IoT rein.
Das stimmt.
Und das ist halt für mich so auch wieder eine Chance zu sagen, okay, jetzt kann ich erst mit der Erfahrung, aber auch immer mit dem Netzwerk, weil viele Dinge, ich habe das eben gesagt, mit Shaul Rom aus Israel, viele Dinge sind mir nur gelungen, weil ich halt auch ein gutes Netzwerk habe. Weil ich habe nie versucht, alles selber zu machen.
Kannst ja auch gar nicht. Das ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, das, was sich jetzt auch so ein bisschen durchsetzt. Ne? Dieser ganze Ökosystemgedanke, jeder macht das, was er am besten kann. Und dann bündeln wir irgendwie unsere Kräfte und machen eine gemeinsame Sache und die bringt uns alle weiter. Das ist ja auch genau das, was wir hier im Prinzip immer versucht haben und auch weiter versuchen. Ne? Dass wir halt, jeder fokussiert sich auf das, was er wirklich gut kann, wo er seine Expertise hat. Aber wenn ich das so höre, habt ihr ja eigentlich in allem Expertise.
Ja, also das ist schwierig zu sagen, weil es halt auch wirklich so weit geht. Was wirklich faszinierend ist, dass die Bereiche so komplett unterschiedlich sind. Also ich habe jetzt letztens jemanden kennengelernt im Bereich Drives, also dieses Antriebstechnik-Thema. Und Antriebstechnik hat mich ehrlich gesagt eigentlich nie so fasziniert. Erst fand ich es immer komplett kompliziert. Aber ich habe 2 Stunden mit dem geredet und war total begeistert. Also erstens, wie der auch dafür brennt. Und die Lösungen, die die damit gemacht haben, also dieses Highbike ist ja ein Thema, aber das ganze Thema Robotik hängt natürlich auch sehr stark an dem Thema Antriebstechnik.
Klar, auf jeden Fall.
Wie kompakt kriege ich das hin? Wie klein kann ich bauen, um dann entsprechende Leistungen immer noch abzugreifen? Und ich weiß immer noch, als ich das erste Mal den Film iRobot gesehen habe, das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Gibt es schon ein bisschen, ne? Das stimmt.
Wenn ich dann sehe, was TQ macht, denke ich manchmal, naja, vielleicht ist das auch so einer, der einen wichtigen Baustein dazu liefert, dass diese Dinge irgendwann mal kommen. Und das ist natürlich auch jetzt ganz ehrlich im Business Development ein Riesending, dass du sagen kannst, ja okay, morgen fahre ich mal zu der Firma, gucke ich mir an, da weiß ich, da können wir tatsächlich über Antriebstechnik reden. Oder aber das ist was eher für Franka Emeka, für den Leichtbauroboter, also zum Beispiel dieses ganze Thema Endkunden. Ne? Und das ist ja auch unglaublich, wie, wenn man sich das mal anguckt, wie das Ding funktioniert. Also einer der Highlights ist ja, wie einfach du das teachen kannst und so ein paar Apps da zusammenschiebst und schon bewegt der, kannst du da so einen Turm stapeln.
Ja.
Also nach 20 Minuten, wenn dir das einer zeigt, kannst du die Dinger. Ne? Da gibt es natürlich dann auch noch komplexere Aufgaben, wenn du da einen Schrauber mit kombinierst oder kleben. Aber so das Grundprinzip ist halt so, dass sich Menschen auch trauen zu sagen, ich gehe jetzt mal hin und setze so eine Technologie ein.
Ja.
Ich glaube, viele Sachen, da haben Unternehmen dann heute auch noch eine Scheu, sich auf was einzulassen, wo sie dann im Nachhinein vielleicht dumm dastehen, wenn der Mitarbeiter, der sich eingearbeitet hat, mal geht.
Ja, das ist auch so ein bisschen meine. Also ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange in der Branche, ne, auch jetzt erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und das ist auch immer das, was ich von Anfang an irgendwo ja, so empfunden habe. Die Hemmschwelle ist doch echt relativ hoch, auf neue Technologien aufzuspringen. Auch das ganze Thema IoT, das ist ja auch nicht so richtig greifbar. Ne, bei einem Roboter, gut, den kann ich irgendwie anfassen, den kann ich teachen. Ne, jetzt kann ich ihn vielleicht relativ einfach teachen. Früher musste ich wirklich noch irgendwie einen Programmcode schreiben oder mit der Steuerung, mit der Handsteuerung rumfummeln. Jetzt geht das wahrscheinlich alles viel, viel einfacher. Ich bin da jetzt nicht so ganz im Thema. Aber ich sag mal so, das ist auch das, was ich immer dachte, als ich hier angefangen habe. Die Hemmschwelle für jemanden, der jetzt sich nicht auskennt mit dem Bereich IoT, mit Robotik oder grundsätzlich mit der Automatisierung, dem wird das Leben schon relativ schwer gemacht, häufig. Obwohl es ihm eigentlich einfach gemacht wird von vielen. Und das ist so ein bisschen das, aber das dann wirklich zu begreifen und zu transferieren, da ist wirklich dann noch irgendwie so das, wie sagt man so schön, die Schwierigkeit, glaube ich. Ne?
Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie haben wir alle immer die Tendenz, Dinge zu kompliziert zu machen.
Ja, das stimmt.
Also, und ich bin halt auch immer so eher derjenige, der dann auch damit seine Schwierigkeiten hat, wenn das so kompliziert ist. Also wenn ich da 500 Sachen einstellen muss, um irgendwann mal irgendwelche Daten von links nach rechts zu schubsen, und ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Und nach 4 Wochen sitze ich wieder davor und sage, ja, verdammt nochmal, weil Handbuch hole ich sowieso nicht raus. Also, ich fange an zu telefonieren. Dann gehst du wieder jemandem auf den Geist.
Probier es halt rum, ne?
Ja, oder probier es rum, dann bist du wieder hinkriegst. Also, das ist schon selten. Und ich will jetzt nicht schleimen oder sonst was, aber das muss ich sagen, das habt ihr natürlich mit dem IoT echt cool hingekriegt. Also, wo ich das ausprobiert habe, habe ich wirklich gesagt, das ist bis zu dem Zeitpunkt definitiv das Beste gewesen, was dieses einfache Auspacken, zusammenschrauben, hingehen, auf deinem Laptop einrichten eben, fupp, und ich habe den Wert gesehen.
Ja.
Gut, da hängt natürlich auch eine Menge Technik mit IO-Link dahinter, dass das alles so funktioniert. Aber ich glaube, das ist der Punkt, dann macht es den Leuten Spaß und dann machen die weiter.
Ja, das stimmt.
Wenn du irgend sowas kriegst, was dann nicht funktioniert.
Ja, und wo du erstmal noch, weiß ich nicht, dir eine 10-seitige Dokumentation durchlesen musst, wie du jetzt irgendwas irgendwo rein integrierst. Und da halt hätte ich auch keine Lust mehr. Ja. Das ist im Prinzip so unsere Idee ist immer, das muss so einfach sein wie ein iPhone einrichten. Das ist auch so unsere oberste Prämisse eigentlich. Das ist mein Plug and Play, sagen ja viele. Aber das ist so ein bisschen das iPhone. Ich pack's aus, ich habe vielleicht eine einseitige Anleitung mit Schritten, die ich irgendwie durchführen muss, und das muss eigentlich reichen. Ne? Und so muss halt irgendwie, zumindest das so in unseren Interpretationen, eigentlich jede Lösung letzten Endes sein. Es sei denn, sie ist so individuell und vielleicht auch viel komplexer, dann funktioniert es natürlich irgendwann nicht mehr. Ne? Aber so vom Grundsatz her ist das auf jeden Fall auch unser Ding.
Ja. Ja, habe ich auch gemerkt. Also, und deswegen hat es Spaß gemacht. Und dann kann man auch guten Gewissens mal jemandem sagen, aber probier das mal aus, das ist cool. Dann,
hast du ja auch gemacht.
Ja, genau. Und das gibt dann halt auch so einen ganz anderen Effekt dabei. Mhm. Also ich glaube auch, ich war seit 30 Jahren Vertrieb und ich habe glücklicherweise nie ein Produkt gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das macht überhaupt keinen Bock. Glaube ich jedenfalls. Oder wenn habe ich es verdrängt. Ne? Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Erfolg bei einem guten Vertriebler, der kommt halt auch daher, dass er von dem, was er hat, nicht nur begeistert ist, sondern dass es ihm einfach Spaß macht.
Ja, ja. Das stimmt.
So, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich mir die Dinge auch aussuchen konnte. Das ist jetzt auch so bei TQs.
Hast du einen Roboter zu Hause?
Ja, klar.
Ja, dann bin ich ein bisschen neidisch jetzt.
Das war eines der ersten Dinge, das wird ja bei uns im Werk gefertigt. Also das ist auch toll zu sehen. Also du bist herzlich eingeladen, wirklich mal uns zu besuchen.
Ja, da komme ich gern drauf zurück. Ja.
Weil es gibt halt, wie bei iRobot, dann so dieses Thema Roboter baut Roboter. Mhm. Ne? Da stehen dann 20 Pandas hintereinander und bestücken sich so gegenseitig. Gegenseitig.
Und dann entsteht ein neuer Panda daraus. Ja, geil.
Das ist natürlich dann schon, und dann habe ich das gesehen und auch gesehen, wie es funktioniert. Dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ich das Ding ernsthaft irgendwo jemandem vorstellen will, dann muss ich damit heimisch werden. Das ist
Leben.
Ne? Ich muss damit rumspielen und machen, also jetzt so einmal gemacht. Und das war auch tatsächlich so. Ne? Also es gibt an dem Dingen, ich sag mal so, diese einfache Bewegung von A nach B, ja, das hast du in 30 Sekunden drauf. Ja. Aber du kannst halt auch echt komplexe Dinge damit tun. Mhm. Also zum Beispiel eine Kamera mit anbinden, dass der die Lage eines Teils erkennt und dann entsprechend zuordnet und andere Sachen. Wie gesagt, nee, da brauche ich schon ein bisschen mehr Zeit, deswegen möchte ich gerne so einen haben. Und am liebsten hätte ich den eigentlich auch so im Auto irgendwo hinten fest verbaut, dass es tatsächlich zum Kunden fährt, Kofferraumklappe auf und immer, ich zeige dir mal irgendwas Cooles. Ne?
Ja, stimmt. Schon stark. Also was die auch können, ne? Also auch so sensitiv und so weiter, das ist natürlich schon echt heftig. Also.
Und so wie jetzt auch bei dir, es fasziniert eigentlich bis jetzt jeden, dem ich das gezeigt habe. Also meine Tochter ist in keinster Weise irgendwie technisch hochgradig interessiert. Ja. Aber das Ding fand ich natürlich auch cool.
Ja klar, das ist einfach auch so ein, ich sag mal, so ein Eye-Catcher. Ne? Ja. Überall, wo du hinkommst, wenn halt irgendwo ein Roboterarm da steht, dann ist man direkt irgendwie mit dem Blick fixiert. Ne? Wenn ich jetzt letztes Jahr noch über die SBS gelaufen bin und da war so ein Tripod, der hat da super schnell irgendwelche Montageaufgaben gemacht, also in einer Geschwindigkeit, die konnte man gar nicht sehen quasi. Ja. Da stand ich bestimmt 15 Minuten vor und habe mir das angeguckt, obwohl das in der Sequenz von 30 Sekunden immer das Gleiche war. Also das ist schon stark faszinierend.
Naja, ist definitiv.
Kannst du denn das, was du bislang jetzt immer gemacht hast, nämlich irgendwie so, ja, ich sag mal Steuerung, IoT dann auch später, kannst du das denn jetzt irgendwie auf die Robotik, sage ich jetzt mal, abwälzen? Gibt es da Möglichkeiten? Oder?
Das Interessante, was viele sicher eigentlich, also auch ich habe mir da vorher gar nicht so richtig Gedanken gemacht, aber zum Glück haben wir halt wirklich tolle Leute da vor Ort, die sich auch mit den Anwendungen da ja auskennen und nicht nur dieses Ding so ein bisschen durch die Gegend schubsen, so wie ich jetzt. Wenn du so einen Roboter einsetzt und mit, also ist ja ganz stark so im Elektronikbereich, Leiterplatten von rechts nach links räumen oder in so einen Prüfadapter reintun, das sind ja so typische Aufgaben. Das A und O ist immer, wie komme ich an die Teile, die ich jetzt bearbeite und wo kommen die Teile hin? Das heißt, du hast immer eine Zuführung und eine Abführung deiner Produkte. Und das ist genau das Thema, was du eben gesagt hast, das möglichst einfach zu gestalten. Das kannst du jetzt unheimlich komplex machen. Mit, ich weiß nicht, was für Maschinen. Aber man sieht dann auch, das haben mir meine Kollegen dann so ein paar Beispiele gezeigt, wie kreativ dann der Endanwender wird. Weil oft ist das ja dann jemand, der, ich sage jetzt mal, Ringe verpackt oder irgendetwas, so Endverpackungssachen. Oder dieses Thema, wie ich eben gesagt habe, Leiterplatten. Einfach nur einen Sticker draufkleben, habe ich jetzt jemanden. Ne? Der nimmt die Leiterplatte, setzt ihn in den Adapter, dann holt er sich von so einer Klebefolie einen Barcode-Sticker drauf und macht den Sticker da drauf. Mhm. Typische Aufgabe dafür.
Ja, klar.
wie die Sachen hier zugeführt werden, das macht der Kunde, der diese Aufgabe hat, schon für sich selber. Und da wird Automatisierungstechnik verwendet. Da werden Sensoren verwendet, wo ich zum Beispiel gucken, angenommen, ich habe so eine Rutsche,
ja,
wo ich dann sagen kann, also das geht ja immer in dieses Thema Vereinzelung rein,
ja, genau,
wo ich dann mit dem Sensor erkenne, ah, jetzt ist das Ding da. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, was wäre jetzt cooler, wenn du irgend sowas nachrüstest, anstatt jetzt irgendwie komplex da noch eine SBS und Dinge zu programmieren, du nimmst so ein IoT und machst dann vielleicht die Verknüpfung dazu noch oben in der Cloud. Mhm. Weil die Dinge müssen jetzt nicht im Mikrosekundenbereich verarbeitet, ja, werden. Und das war halt auch immer sowas, was wir gesagt haben, dass es irgendwann mal zu einem Punkt so Cloudmation, Cloud Automation kommt.
Ja.
Ja. Aber das muss dann halt auch für denjenigen, der hat dann keine Lust jetzt wirklich unter Umständen noch Kurzes zu lernen.
Ne? Nee, in der Regel nicht.
Viel einfacher will er sagen, okay, ich habe eine einfache Und-Oder-Verknüpfung oder sonstige Dinge, hm, und dann schubst du auf der anderen Seite einen Aktor an und dann schubst du den da raus und der Roboter weiß, ah, jetzt kann ich was machen. Ne? Hm. Nein, der Panda, der hat heute eine Modbus TCP-Schnittstelle, ein OPC-UA-Interface. Also diese Dinge sind auch da, dass der solche Dinge dann mitnehmen kann. Ne?
Habt ihr den denn auch oder beziehungsweise ist der auch grundsätzlich erstmal schon irgendwo mit einem Cloud-Interface verbunden? Also kommt der damit, ich sag mal, ab Werk oder habt ihr da Möglichkeiten, den also da schon irgendwie anzusteuern?
Da wird jetzt dran gearbeitet, weil es also aus meiner Sicht natürlich, ich sag mal, so ein ganz natürlicher Schritt ist, dass sowas auch mit in diese ganze vom MES-System gesteuerten, ja, Abläufe integriert sein muss.
Ne? Genau, das wäre nämlich jetzt so meine nächste Idee gewesen, ja, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ja, das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd. Wir haben jetzt irgendwie Sensordaten in der Cloud, die wir mittlerweile ja auch schon verarbeiten können mit verschiedenen logischen Verknüpfungen. Wir haben jetzt ein Tool da auch ongeboardet, was genau das halt auch abbilden kann. Und wenn da natürlich jetzt noch in irgendeiner Form vielleicht auch Daten dann reinlaufen oder von da rauslaufen in ein System, was zum Beispiel den Panda steuert oder was den nötigen Input geben kann zum Starten von einer Sequenz, ja, wäre natürlich super smart.
Also ich glaube, jetzt am Anfang ist das sehr gut realisierbar, auch mit so einer, ich sag mal, ja, schon seit Ewigkeiten verfügbaren Modbus-TCP-Geschichte. Ja. Ne? Weil das kann einfach jeder.
Ja, das stimmt. Ne?
Das ist halt so das Schöne daran. Ne? Im OPC-UA hast du halt jetzt noch neue, ich sag mal, Features mit dabei. Du hast das Thema IT-Security mit dabei. Aber in dieser ganzen Zeit hat mich das auch immer gewundert, dass dieses Thema Modbus RTU ist nicht so zu kriegen. Und Modbus TCP versteht halt auch jeder. Mhm. Und ja, dann habe ich halt im kompliziertesten Fall habe ich irgendwo ein Gateway und das schubst dann die Sachen weiter. Oder ich gehe wirklich mit meinem Modbus TCP halt in das MES-System oder eine SCADA-Software rein.
Ne? Ja. Ich merke schon, du bist tief drin in der Materie. Das ist so. Ne, du wirfst auch so ein bisschen mit Fachbegriffen um dich.
Entschuldigung.
Nein, ist ja alles gut. Ne, ich denke nur immer an die Kamera. Nein, alles gut. Nee, aber wirklich, wie du schon sagst, also ich meine, die Möglichkeiten sind vielfältig. Mir jetzt nur immer nicht klar war, so ein bisschen, okay, Robotik, dann denkt man ja immer nur so erstmal an den Roboter selbst, aber das Ganze drumherum, das kannst du natürlich, also ich sag mal, da hast du ja so vielfältige Möglichkeiten, bis das deine Fantasie reicht, sage ich jetzt mal, das irgendwie aufzuwerten.
Das ist wirklich so.
Ne?
Also die viele dieser Anwendungen, da Bedarf oder da ist auch ein Bedarf an wirklich kreativen Menschen, die einfach eine Anwendung sehen und sich dann überlegen, hey, Moment mal, muss das jetzt von dem Mitarbeiter da gemacht werden oder kann ich den nicht für eine wertvollere Aufgabe einsetzen, ja, und kann da einen Roboter? Was wir dann zum Beispiel sehr oft machen, ist, die Leute zu bitten, einfach mal ein kurzes Video von der Aufgabe zu machen und dann gucken sich das bei uns die Spezialisten an und sagen, nö, das kriegen wir hin.
Ja.
Weil natürlich, es geht nicht alles. Weil eine Einschränkung ist schon, der Panda hatte halt nur einen Arm.
Ja.
Und viele Dinge, die wir so als selbstverständlich ansehen, also ich nehme das jetzt hier und will da was draufschreiben, dann halte ich das mal eben mit der linken Hand fest, damit es mir nicht wegrutscht.
Ja, ja, klar.
Die Dinge, die muss man dann im Kopf haben. Das haben aber dann auch die Leute, die damit viel arbeiten. Und ich sehe auch, dass sich immer mehr Unternehmen auch so in diese Richtung Systemintegration, Robotik entwickeln. Mhm. Was natürlich uns dann wieder in die Hände spielt, weil auf der einen Seite sind das unter Umständen gute Vertriebspartner. Auf der anderen Seite sind es aber auch die wir ja brauchen, dass das ganze Thema umgesetzt wird. Ne?
Ja, das stimmt.
Weil nur ein tolles Produkt und nur eine gute Idee.
Ja, daran mangelt es tatsächlich auch so ein bisschen. Also wie gesagt, jemand, der wirklich dann auch irgendwie die guten Produkte alle irgendwie auf die Reihe kriegt, erstmal davon weiß, dass es diese guten Produkte gibt und dann die auch anwenden kann, wenn sie vielleicht jetzt nicht ganz so einfach zu bedienen sind, weil manchmal ist das ja eine Natur der Sache, dass es nicht ganz so einfach ist, zwangsläufig, wenn es halt auch eine schwierige Applikation ist, sage ich jetzt mal, der das dann halt eben entsprechend anwenden kann und auch um alle Produkte weiß. Die zu erreichen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Herausforderung, ne, die es dann auch nachher wirklich machen.
Ja, ja, stimmt, absolut. Also, wo ich immer auch noch drauf hoffe, ist, dass wir uns, die Leute, mit denen wir heute zu tun haben, auch in ihre Geisteshaltung dahingehend so verändern, dass halt dieses Thema Agilität dazu führt, auch Wege zu gehen, die man bis jetzt sich noch nicht vorstellen konnte. Ja. Ne? Also das Thema Out-of-the-Box-Denken. Es fällt uns Menschen halt schwer, weil, ich sag mal, das ist so ein Thema, was von der Evolution halt vorgegeben ist, dass wir immer energiesparend sind. Also wir versuchen immer, die kürzeste Strecke zu denken. Ja. Und deswegen sehen wir manche Aufgaben, nee, es geht nicht. Und dann zeigt uns jemand anderes, doch, du musst es nur so und so machen. Und dann sagst du,
ja, ich sag mal, du suchst ja auch immer irgendwie nach Mustern, irgendwas, was du schon kennst, was du schon mal gelöst hast. Und ich meine, man kennt das ja aus dem Alltag. Ne? Manchmal findet man auf die einfachsten Dinge keine Lösung, weil man einfach das vielleicht auch noch nie gemacht hat. Und dann kommt, wie du schon sagst, jemand daher und sagt, ey, bist du eigentlich vollkommen Banane? Ja. Geht doch total einfach. Also das finde ich auch immer.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich treffe ab und zu auf so Menschen, aber du kannst nicht, oder die können dir auch nicht sagen, warum die so sind. Aber die sind wirklich in der Lage, das zu wiederholen, diese Dinge. Ja. Ne? Also so eine Art Erfindergeist, die dann ganz locker auf
alle sagen. Gibt es mit Sicherheit.
Ey, ich habe da eine Idee.
Ja, das ist immer, das ist auch immer so ein bisschen bei mir, die Ideen sprudeln immer viel. Ja. An der Umsetzung scheitert es dann häufig. Da muss ich einfach mal selbst mir eingestehen, dass an den Ideen mangelt es meistens nicht, aber. Ja, das dann alles so umzusetzen, immer ist dann doch irgendwie schwierig. Da braucht man dann schon auch wieder die Leute, die es dann umsetzen, die dann mit dem notwendigen Know-how kommen und dich unterstützen. Weil ich meine, alles wissen kann man natürlich nicht.
Ich glaube, wenn wir jetzt mal philosophisch werden, das funktioniert dann, wenn es dir wirklich wichtig genug ist. Also das stimmt, wenn es dieses eine Ding, wo man sagen kann, das ist mein Warum.
Ja, ne?
Und dann geht man wahrscheinlich diesen Weg dann wirklich zu Ende, ne?
Ja, das stimmt.
Also ich leide da auch drunter, dass es immer viel zu viele Dinge gibt, die ich toll finde. Ja. Und sage, oh, ich möchte lieber das machen.
Ja, ne? Ja. Ja, das stimmt. Und jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet, um nochmal so ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Wir haben ja gerade auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Roboter jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so unbedingt den Mensch ersetzen kann, weil er vielleicht auch nicht immer mitdenken kann. Also er kann zwar natürlich alles Mögliche abbilden, alle möglichen Fallunterscheidungen und so weiter. So mal Stichwort Machine Learning, wie seid ihr da so aufgestellt? Macht ihr da was in die Richtung?
Ja, natürlich. Also,
was eine Frage. Ne?
Was eine Frage.
Ja.
Das ergibt sich bei uns jetzt halt auch wieder aus diesen verschiedenen Bereichen und auch den Anforderungen, die tatsächlich auch von unseren EMS-Kunden kommen. Das Thema ist immer in aller Munde.
Ja, kommt jetzt so richtig. Ne?
Ja, ja, ganz genau. Und das, wir finden diese, ich sag mal, Wünsche dann im Bereich Energiemanagement, hochintelligenten Zähler, genauso, aber natürlich dann im Embedded-Bereich, wo dann Kunden sagen, ah, guck mal, da ist ein schickes Modul, das hat jetzt so viele Kommunikationsmöglichkeiten, aber ich möchte halt dieses Thema Machine Learning noch mit da drauf haben. Ja. Jetzt ist es natürlich so, das ist wieder so ein Punkt, wo man dann auch mit anderen Unternehmen zusammen kooperieren muss. Und das Zweite, wo ich glaube, dass ich will jetzt nicht sagen, viele sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Du brauchst halt auch erstmal jemanden, der versteht, was gelernt werden soll.
Mhm.
Also ja, das Thema Analytics ist, also ich habe am Anfang, gebe ich ehrlich zu, auch mal gedacht, oh, Machine Learning, das Tool. Du schiebst ein Stückchen Software rein,
und
die Maschine macht das 100 Mal und dann weiß sie, dann vergisst sie nie wieder, wie es anders sein sollte, so ungefähr. Ne? Ja. Und ich habe mit einem, das ist so einer der Hidden Champions, würde ich sagen, in Deutschland im Maschinenbau gesprochen, der sagt, eines der größten Probleme für ihn ist halt, einen Datenanalyst zu bekommen.
Ja.
Sagte, es gibt also, um dieses Thema wirklich voranzutreiben, dann auch wieder viel zu wenig Fachkräfte.
Ja, ich finde es halt auch immer schwierig. Also ich meine, wir haben uns jetzt selber mal ein bisschen mit dem Thema auseinander gesetzt, weil zum Beispiel auch ein Tool, was wir ongeboardet haben, die Möglichkeit hätte, so ein Modell, so ein Machine Learning Modell halt zu interpretieren und auf Basis der Daten dann auch vielleicht Entscheidungen oder Aktionen zu treffen. Aber es ist ja auch super schwierig, eine Datengrundlage erstmal zu schaffen dafür. Ich meine, das System muss ja auch erstmal wissen, okay, ne, also ich habe da tatsächlich mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagt, ja, im Studium hatten wir mal so dieses plakative Beispiel, ne, Hundebilder von Katzenbildern zu unterscheiden. Mhm. Ne, aber der braucht natürlich auch erstmal 1000 oder 5000 Fallunterscheidungen, die getroffen wurden, um dann entscheiden zu können, okay, was ist denn jetzt Hund, was ist Katze? Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, weil diese Datengrundlage, ich meine, wo soll die herkommen? Die muss ja auch erstmal da sein. Na, also auch, wenn wir jetzt so mal ganz weggehen von diesen physischen Systemen, mal wirklich nur zu IT-Systemen hingehen, man jetzt über sowas denkt wie, ich kenne es halt von Salesforce zum Beispiel, ne? Die haben ja auch diesen Einstein, das ist ja auch so ein lernendes Tool, was dann im Prinzip nachher auch selber Zuweisungen, Klassifikationen machen kann auf bestimmte Vorgänge und so weiter. Und die sagten auch, ja, wir brauchen erstmal eine Datengrundlage von 10.000 Cases, die irgendwie klassifiziert wurden, bevor der das irgendwann mal selber machen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung aktuell. Ja. Ich meine, jeder spricht davon, aber wo soll das herkommen?
Das ist schon krass. Ja, ne? Ja. Also wie oft ich danach gefragt werde und ich glaube schon, dass es, ich sag mal, ein paar interessante Anwendungen gibt, wo man auch die Datengrundlage, ich sag mal, hinkriegen kann. Also so zum Beispiel im Energiebereich. Ne? Mhm. Smart Grid und diese Themen. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt so eine hochkomplexe Verpackungsmaschine habe mit, ich weiß nicht, wie viel Antriebssystemen und weiß ich nicht, was alles, wie lange dauert das, dass ich daraus ein Datenmodell gemacht habe? Ne? Ja. Und dann muss ich halt auch denjenigen haben, der es wirklich versteht.
Da muss ich das erstmal rechnen nachher.
Ja, noch, ne? Ja. Ja, ganz genau.
Klar,
selber rechnen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wir werden ja, ich bin eigentlich immer wieder gefragt worden, dass ja dieses Thema, oder es wurde dann gesagt, ja, IoT ist ja nicht IoT zum Selbstzweck. Mhm. Also klar. Das Dashboard da oben, ja, das ist nett, das begeistert uns alle. Ne? Aber okay, was kommt jetzt danach? Ja. Wie kann ich damit Geld verdienen? Ne? Ne? Ja. Und ich sag mal so, ich finde das heute noch echt schwierig, gebe ich ganz ehrlich zu, auch einem Verpackungsmaschinenhersteller oder jemandem anderen, da ein vernünftiges Beispiel zu geben.
Hast du eins? Weil das wollte ich dich nämlich genau fragen, weil das ist tatsächlich, wie monetarisiert sich IoT?
Also IoT. Ich soll euch jetzt sagen.
Nein, das sollst du uns nicht sagen.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, wie würdest du denn im Allgemeinen so, wie monetarisiert sich IoT? Das ist einfach nur, weil ich das Wort den ganzen Tag sage.
Das wäre auch schade, wenn du das nicht nutzt. Ist ja auch sehr nah da dran.
Ja, das stimmt allerdings.
Na, ich glaube, also erstens glaube ich nicht, dass es so ein Totschlagargument gibt, wie dieses Thema Predictive Maintenance.
Ja, das ist auch.
Das ist nett, ja. Es funktioniert ja auch, um Gottes Willen. Du kannst das damit machen. Ja. Aber ich glaube eher, dass es das ist, was ich am Anfang gesagt habe, ich muss mich mit dem Kunden hinsetzen. Und das macht übrigens ja, das ist das, was den Patrick Franke von NextGen ausmacht. Ja. Ne? Weil der fängt das ganze Thema von der anderen Seite an. Ne? Der setzt sich mit dem Kunden hin und analysiert seinen Prozess und guckt dann, wo sind die Punkte, dass wir das besser machen können. Ja. Und da ist mit Sicherheit heute bei vielen dieses Thema Services. Also wir kennen Firmen, die stellen Produkte her und verkaufen die über einen Zwischenhandel und wissen gar nicht, wer setzt dieses System am Ende ein. Mhm. Und erstens würden die gerne wissen, was wird damit gemacht. Also das Thema Produktverbesserungen, ne, die aus dem laufenden Betrieb heraus schon entstehen. Werden bestimmte Features genutzt oder nicht genutzt? Mhm. Und das Zweite ist dann auch, wenn ich das weiß und frühzeitig bestimmte Dinge erkennen kann, dann kann ich zum Beispiel auch meinen Service optimieren. Also diese ganzen Daten dann auch mit dieses Thema CMMS, komplett mit einspielen und sagen, jetzt weiß ich, wann ich welches Ersatzteil auch bestellen muss. Ja. Ich kann das dem richtigen Service-Mitarbeiter mitgeben. Vielleicht kann ich sogar sagen, abhängig geografisch gesehen, wo gerade ein Problem auftritt, wen von den beiden schicke ich dahin, weil ich weiß, wo befindet sich welcher.
Also, das ist witzig, weil genau das ist immer so mein Paradebeispiel so für den aktuellen Trend, dass wir irgendwie, ich sage immer, alles as a Service. Also weil das ist für mich so, klar gibt es die verschiedenen Sparten, aber für mich ist immer, im Moment ist alles as a Service. Ne? Vom privaten Auto, was jetzt mit Fulfillment angeboten wird, wo ich mich nicht mehr um Versicherungen und Steuern kümmern muss, weil das alles schon für mich gemacht wurde und ich setze mich nur noch rein und fahre los. Also so nach dem Motto, du musst nur noch tanken.
Ja, ja, ja.
Bis hin zu, was weiß ich, was, wie du schon gerade sagst, irgendwie Logistik as a Service oder Maintenance as a Service. Finde ich total interessant, diesen Trend. Und da gibt es so viele verschiedene Zweige. Und da ist eine Datengrundlage natürlich absolut unerlässlich. Ne?
Ich glaube auch, dass sich durch solche Dinge auch wieder komplett neue Berufsfelder ergeben werden. Mhm. Und Menschen, die heute vielleicht, ich sag mal, irgendwo nicht unbedingt so dieses ganz erfüllte Berufsleben haben, dann vielleicht auch mal den Mut finden zu sagen, warum mache ich mich nicht selbstständig mit der Geschichte? Mhm. Weil wenn ich es as a Service machen kann und jemand anders gibt mir die Tools, also praktisch die Software, die Hardware, ja, und diese anderen Dinge, und ich klinke mich dann ein in so eine Kette, das ist schon genial.
Klar, ja. Also wenn du halt das abbilden kannst, dass du diese, ich sag mal, auch diese Datenverarbeitung, ich meine, die musst du natürlich vielleicht auch selber leisten oder ja, die Kompetenz da reinzubringen, halt eben das Ganze dann auch so zu strukturieren, dass du von, was weiß ich, einem Produkt, was irgendwo beim Endanwender ist, was du mitverkauft hast, wo der Hersteller wiederum nicht weiß, ne, wem gehört das eigentlich. Ich denke immer so ein bisschen an Sixt Leasing. Mhm. Ne, die machen ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das heißt, der Mercedes weiß ja auch jetzt gar nicht mehr, okay, bei welchem Fahrer ist denn das Auto eigentlich?
Ne? Ja,
ich glaube,
ja,
das ist eigentlich ein plakatives, aber ganz gutes Beispiel.
Absolut.
Ne? Ja. Und dann aber auch das Ganze mit Steuern, Versicherung, Schadensabwicklung, das muss ich natürlich dann erstmal auch in-house irgendwie abbilden können. Das ist, glaube ich, dann die Kompetenz, die du da reinbringst irgendwo.
Absolut, ne? Ja. Definitiv.
Spannendes Thema auf jeden Fall.
Das ist
alles as a Service. Das ist, ich kann das nur wiederholen, weil ich finde das, ich meine, das ist halt auch was, wo wir mit dem IoT jetzt schon unzählige Gespräche hatten, die halt gesagt haben, okay, wir haben eine Dienstleistung und wir wollen aber, dass unser Kunde mit dem Disposition und ich muss mich darum kümmern, wann wird irgendwas geliefert oder abgeholt oder so, sich eigentlich gar nichts mehr zu kümmern haben soll, sondern das soll alles automatisiert passieren. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, dass ich auch alles dann effizienter planen kann. Ich weiß früher, wann muss ich rausfahren, die Disposition ist vielleicht ein bisschen vereinfacht und ich spare am Ende wahrscheinlich Ressourcen und dann natürlich auch Geld.
Ja. Das ist so ein bisschen. Ja, gut, es gibt ja immer nur, also am Ende ist es entweder, ich spare Ressourcen, ne, oder ich verdiene mehr Geld, weil ich mehr machen kann mit den Ressourcen, die ich jetzt habe. Ne.
Ja.
Wir haben relativ früh damals, das war auch im Leben nicht so dieser Gedanke, IoT oder sowas, ne, aber wir haben mal zeitlang haben den Einstieg versucht in Vendingmaschinen. Das war noch zu Exo-Zeiten, weil Vendingmaschine braucht Display. Und das ist halt, so eine Vending-Maschine ist auch ein perfektes Beispiel dafür. Weil ich muss im Grunde genommen eine Routenplanung machen. Und dann weiß ich genau, was muss ich dem Fahrer mitgeben und welche Strecke fährt er. Wenn da eine IoT-Lösung dran ist, dann weiß ich ja genau, wie viele Flaschen Coca-Cola oder sonst was sind da jetzt noch drin. Was damals vollkommen in die Hose gegangen ist und was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
Das ist auch mal schön zu hören, was mal so in die Hose gegangen ist. Nicht immer nur, was gut funktioniert.
Ne? Also da waren wir tatsächlich viel zu begeistert, weil wir gesagt haben, ey, das können wir jetzt machen, das ist total einfach. Ne? War, dass wir dann festgestellt haben, derjenige, der jetzt so 500 Verkaufsautomaten betreibt, der hat überhaupt kein Backoffice dafür, der hat keine ERP-Lösung oder sonst so. Der hatte da sein Excel. Ach. Und er hat dann Listen bekommen von seinen Fahrern. Ich habe in der und der Maschine habe ich so viel eingetragen. Und dann saß da ein Mädel und hat die Dinge eingetragen. Als wir dem das erzählt haben, was wir machen wollen, hat er gesagt, ja, ist ja cool, aber dann muss ich trotzdem die Zahlen, die ihr mir da jetzt gibt, auf dem Bildschirm, muss ich trotzdem jetzt wieder da bei mir rein. Und das hat dann tatsächlich, ich würde sagen, noch 2 Jahre gedauert, bis dann auch diese Backoffice-Lösung von anderen Unternehmen dazugekommen sind. Und das war auch interessant zu sehen. Das war natürlich überhaupt nicht unsere Stärke, sowas zu tun. Und dann hat sich jemand die Mühe gemacht und hat gesagt, okay, ich gucke mir jetzt die Gesamtlösung an. Was muss ich in den Markt bringen, dass ich akzeptiert werde? Der hat das gemacht und der hat es dann auch relativ gut auf die Kette bekommen. Also,
ja, das ist ja, glaube ich, immer ein Faktor, der häufig unterschätzt wird. Also auch wenn es dann darum geht, irgendein neues Produkt, und das Produkt besteht ja heutzutage nicht mehr aus der Hardware oder einer Software, sondern aus einer Komplettlösung irgendwo immer, das dann auch in die Prozesse zu integrieren, da habe ich auch jetzt schon tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr schwierig häufig ist oder dass man da viel Know-how einfach braucht. Man muss halt wissen, an welchen Punkten man irgendwie ansetzen muss. Und wenn du halt kein ERP-System hast, dann nützen dir halt auch irgendwie automatisiert erstellte digitale Datensätze halt nichts.
Nein, ne? Das war's. Also,
klar, logischerweise vollkommen Overkill, wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen dem Fall, ne? Weil der Kollege halt immer noch irgendwie dann am Ende wahrscheinlich doch die eine Excel-Tabelle bekommen hat, um sie in die andere zu übertragen. Ja. Klar, das ist dann natürlich schade.
Also wir waren mit der einen oder anderen Lösung auch definitiv einfach viel zu früh da gewesen. Ne?
Ja, du hattest ja gesagt, du bist quasi von Anfang an mit dabei. Das ist quasi unglaublich, auf was für einen Erfahrungsschatz du auch irgendwie so zurückgreifen kannst. Ne?
Also wir haben Dinge erlebt. Also zum Beispiel so dieses Thema SIM-Karten. Wir haben dann am Anfang aber tatsächlich auch SIM-Karten mit vermarktet und haben die rausgegeben. Dann werde ich nie vergessen, hatten wir auch so eine Fernwartungslösung gehabt. Die ist dann in einem Kran eingebaut worden in der Nähe, also irgendwo bei Aachen war das, also holländische-belgische Grenze da. Und da hat sich das Ding, und das haben wir ja nicht gemonitort, so SIM-Karte rein, alles gut. Und derjenige, der das getan hat, hat vergessen, das Roaming auszuschalten. Das heißt, dann hat die zwischendurch, ist die ins belgische Netz reingegangen. Dann waren da auf einmal innerhalb einer Woche 6.000 Euro Kosten auf der Karte gewesen.
Kann ich mir vorstellen. Ja.
Also wir haben schon so ein paar, auch mit dem Provider, wir haben sehr stark damals mit Vodafone Dinge gemacht, wo auch die gesagt haben, was wollt ihr von uns? Also es gab mal sowas, das hieß CDA, Corporate Data Access bei Vodafone. Dann konntest du tatsächlich Maschinen in einem Netzwerk über Mobilfunk theoretisch vernetzen. Das lief über GPRS. Jetzt wolltest du aber gerne über UMTS, weil du konntest nur mit denen reden, wenn du in diesem gleichen CDA bist. Jetzt hättest du das gerne über UMTS gemacht, das ging aber gar nicht. Also ein UMTS-Netz konnte zu dieser Zeit nicht im gleichen CDA sein, wie das GPRS. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir das, wir haben da mit Leuten also wirklich in UK gesprochen vom Vodafone und dann waren wir die Ersten, die so ein CDA bekommen haben, wo das wirklich schon gemischt war, ne? Haben wir, glaube ich, auch noch viel Geld für ausgegeben für diese ganze Geschichte.
Heutzutage zahlt sie nichts mehr für Connectivity. Das ist ja unfassbar günstig geworden. Wenn man sich vorstellt, dass du schon vor vielen Jahren da irgendwie unterwegs warst und dann da auch noch ein Heidengeld für bezahlt hast. Und heutzutage ist es ja schon so, dass gesagt wird, monatlich da Gebühren ist natürlich auch immer schwierig. Ich verstehe das. Ne? Also, dass das auch schwierig abzurechnen ist immer. Ne? Wenn du halt irgendwie für Konnektivität wiederkehrend irgendwie bezahlen musst. Aber im Vergleich zu früher ist das natürlich kein Betrag mehr.
Und umso verwirrender ist es für mich, sage ich ganz ehrlich, dass sich immer noch so viele Maschinenbauer schwer tun, zu sagen, ich packe jetzt in jede Maschine so einen Service-Router rein. Weil irgendwann müssen die mal auf das Ding zugreifen. Ne? Ja, aber ich glaube, die Zahlen, die sind da noch relativ rudimentär, wo das gemacht wird.
Das glaube ich allerdings auch tatsächlich. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel, ich spreche halt häufiger mit einem, also wirklich einem Maschinenhersteller, der auch gesagt hat, boah, wir brauchen irgendwie ein Edge-Gateway, was, weiß ich nicht, erstmal die ganzen Daten sammelt, irgendwie vorverarbeitet, weil wir natürlich so viele Daten haben, die wollen wir alle gar nicht irgendwie in die Cloud schicken. Macht ja auch Sinn. Ja. Also was will ich mit dem ganzen Krempel, den mich nicht interessiert vielleicht, aber den ich vielleicht haben muss, um daraus irgendwas anderes zu berechnen.
Genau.
Ne? Und die tun sich halt auch wieder super schwer, damit überhaupt mal mit einem Test anzufangen, weil sie sagen, ja, das ist eine Technologie, die verstehen wir nicht. Ne, und dann sind wir wieder beim Thema Hemmschwelle. Ne, was ich nicht verstehe, das fasse ich auch ungern an, um es mal ganz klar auszudrücken. Ja. Also so doof das jetzt klingt, aber mir geht es ja genauso. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann ertappe ich mich selber häufig, wie ich dann erstmal sage, ich gucke erstmal doch woanders lang und gucke mal, ob ich das irgendwie anders hinkriege. So wie, ne, da sind wir wieder in den bewährten Mustern. Ne? Schließt sich der Kreis.
Gestern hat einer zu mir gesagt, nach Freud, Schmerzvermeidung, Lustgewinnung. Ja. Zwischen diesen beiden Dingen tendieren wir dann immer.
Ne? Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Challenge, sag ich immer.
Aber es ist ja auch schon interessant zu sehen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn du mal heute guckst, damals haben wir wirklich geglaubt, dass so ein Vodafone oder eine Telekom in diesem Thema IoT sich wirklich stark engagiert. Also, dass die auch in diesen Markt reingehen und sagen immer, wir kommen jetzt als Komplettanbieter da dran. Ich sehe das bis heute noch nicht.
Ja, also es sind
die haben ihre SIM-Karten, ja, alles gut, und ihre M2M-Tarife oder sonst was. Aber früher war das tatsächlich so gewesen, dass ein Maschinenbauer gesagt hat, ja, wer kann mir schon bei Fernwartung helfen, das ist Telekommunikation, also gehe ich mal zu Vodafone. Mhm. Und dann haben die uns angerufen und haben gesagt, boah, mal, der hat da irgendwie so eine komische Steuerung drin. Und da will der Daten durch die Gegend schicken. Mhm. Ja. Können die uns da mal helfen? Ne?
Ja, das ist natürlich auch wieder so dann halt diese Frage der Expertise. Ne? Ich meine, klar, dass die Telcos halt nicht unbedingt die Expertise an den Maschinen haben und wissen jetzt, wie sie die Daten dann irgendwie wegschicken können. Ich meine, klar, Connectivity herstellen ist das eine, aber vielleicht dann auch das Verständnis zu haben für die beiden anderen Ebenen, die da noch sind, nämlich einmal quasi das Software-System, was irgendwo im Internet schwebt, so Thema Cloud und so, ne? Und natürlich einmal dann auch die physische Hardware. Das ist natürlich, glaube ich, immer schwierig, auch für solche Unternehmen das aufzubauen, dieses Know-how.
Jetzt bin ich mal ganz gemein.
Ja, sei mal gemein.
Dann wäre ich aber auch vorsichtig zu behaupten, wir treiben das Thema Industrie 4.0.
Das,
was ich dann auch ab und zu schon mal so in der Werbung gesehen habe.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Bestrebungen halt wirklich, wirklich da sind. Also dass man wirklich versucht, da was zu machen. Und die Tarife werden ja auch immer besser, immer günstiger. Und mittlerweile sind sie ja auch in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, dafür kann ich Geld ausgeben. Ne, muss man ja auch dazu sagen. Aber was wir halt auch immer wieder hören und auch immer wieder merken, die Anfragen von Telekommunikationsunternehmen, die häufen sich, weil die halt wirklich Lösungen suchen, mit denen sie ihre M2M-Tarife und ihre Produkte, die sie haben aus dem Haus, auch an ihre Kunden dann praktisch verwenden lassen können. Ne? Weil ich meine, mir bringt ja der Tarif nichts, wenn ich niemanden finde, der meine SIM-Karte irgendwo reinsteckt. Ne? Aber dafür brauche ich erstmal ein Gerät, dafür brauche ich vielleicht eine Cloud-Anbindung. Ja, wenn man jetzt mal auf die Telekom sieht, die haben natürlich die Cloud. Ne, die haben die Cloud der Dinge. Die haben ihre Konnektivität, fehlt ihnen also nur noch ein Stück Hardware. Und ich kann es jetzt nur aus der Perspektive betrachten. Dort wird halt wirklich versucht, einen Hardware-Stock aufzubauen. Und ich glaube auch, dass sie tatsächlich mittlerweile schon einige Geräte gelistet haben. Wie das natürlich dann jetzt am Ende dann zum Kunden kommt und so weiter, das ist natürlich noch wieder die andere Frage.
Ja, aber ist ja auch, wenn du überlegst, ich meine, wir reden über 15 Jahre. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist schon ein gigantischer Zeitraum. Und wir haben tatsächlich auch so Anwendungen gehabt beim Endanwender, da waren 50 Maschinen, da ging es um Energieerfassung, ein Energiezähler mit ins Firmennetzwerk und da hat die IT sich blöd angestellt, sage ich jetzt mal. Die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Mhm. Ne? Und weil das Ganze dann also praktisch auch in ein separates Cloud-System geführt werden sollte. Und die wollten dann pro IP, also pro Schnittstelle, die dann auch betreuen mussten, wollten dann Summe X im Monat haben. Mhm. Und da hat dieser findige Betriebselektriker gesagt, kannst du mir da nicht ein Modem dran bauen? Was kostet das? Und dann, ja, weiß ich nicht, 3 Euro, 5 Euro, ihr schickt ja so viel Daten nicht. Der ist tatsächlich hingegangen, hat an jeden Zähler hat er dann, nicht an jeden, der hat da ein paar zusammengefasst, ne, hat er das die Lösung so gemacht. Mhm. Ja, ich
kann man ihm nicht verübeln.
Nee, absolut. Ja. Und das ist natürlich dann absolut sinnführend, dass ich über dieses Thema GSM-Netz unterschiedliche Möglichkeiten habe, dass ich jetzt mit Narrowband IoT auch mal in Bereiche reinstoßen kann, wo ich halt früher auch keine Verbindung gehabt habe.
Ja.
Ne? Wo ich dann rumeiern musste, irgendwie Umsetzer oder sonst was. Ne? Mhm. Und dadurch kommen natürlich auch immer wieder neue Dinge da zu tragen, wo du sagst, naja, da könnte ich das eigentlich jetzt auch mal ganz cool einsetzen. Ja.
Ich glaube, du brauchst halt irgendwie so eine skalierbare Lösung, die für jeden auch transparent ist. Wenn ich so und so viel habe, dann brauche ich die Summe X und das kostet mich das und das. Und ich glaube, dann wird es halt auch attraktiv. Na, aber wenn das halt, und das ist ja auch so ein bisschen, sage ich, glaube ich mal, dieses Flatrate-Modell, was so grundsätzlich ja eigentlich auch, wenn man es jetzt mal auf einen Handyvertrag runtermünzt, ne? Dieses Flatrate-Konzept, das ist ja eigentlich genau das, was irgendwie auch, glaube ich, in der Industrie gefragt ist, ne? Dass man sich keine Gedanken darüber macht, wie viel MB-Daten schicke ich jetzt im Monat, in welchem Zeitintervall irgendwo hin, sondern einfach nur, okay, ich zahle halt jetzt die Summe X, vielleicht auch alle 3 Jahre und frische dann meinen Tarif wieder auf und dann bin ich für 3 Jahre erstmal sicher und kann das System laufen lassen und habe damit nichts zu tun. Mit dem ganzen Datenverbrauch, dann Pay-per-Use-Abrechnung, irgendwelche Grundgebühren, die absolut nicht transparent sind. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, vielleicht das, was man dann als As-a-Service, ne, wenn man wieder alles As-a-Service nimmt, glaube ich, braucht irgendwie eine skalierbare Lösung für jeden.
Ja. Und was ich auch interessant finde, wir haben also sehr viele, oder mir ist das sehr häufig vorgekommen, dass wir so ein System vorstellen, die setzen ihr neues Geschäftsmodell darauf auf fragen dann auch, wenn es jetzt um Hardware geht, okay, wie lange ist das lieferbar? Setzt ihr Konsumerelektronik ein? Oder ist das wirklich, also das ist jetzt so eine der Stärken auch beim TQ, dass wir langfristig Verfügbarkeit haben, das ganze Thema Obsolescence Management. Also ja, du kriegst, wenn du willst, 20 Jahre lang von uns die Dinge. Mhm. Und dann setzen wir das ein und die Daten werden in die Cloud geschubst. Da fragt keiner. Gibt es die Cloud noch? In 3 Jahren, in 5 Jahren, in 15 Jahren, aber in 20 Jahren?
Die Weitsicht gibt es doch gar nicht wahrscheinlich.
Ich finde das ja manchmal schon krass, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das, was die machen, ich habe jetzt mein Dashboard, sondern die versuchen dann ja zum Beispiel dieses Thema Service, Planung und all diese Dinge, die investieren ja richtig viel Geld in diese Lösung. Und unter Umständen sind dann, wenn dann wirklich jemand jetzt kommt und sagt, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr zu, also uns ist das mit jemandem passiert, und ich habe das wirklich nicht geglaubt. Die Firma Samsung hat eine IoT-Lösung auf den Markt gebracht, AT Cloud. Mhm. Echt eine genial gute Geschichte. Preiswerte Embedded-Module, wo wir damals gesagt haben, naja, das bringt uns, weil es ist ja auch mal eine Frage, wie teuer ist die Hardware, dass sie in bestimmten Applikationen überhaupt einsetzbar ist. Weil wenn so ein Gateway 1.000 Euro kostet, wird das keiner an eine Pipeline einsetzen, wo ich 10.000 Stück brauche. Mhm. Da darf es vielleicht noch 50 Euro kosten oder so. Oder as a service. Ne?
Oder das.
Was auch immer. Und die hatten da wirklich was in die Richtung. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, dass jemand, die haben 600 Leute drauf angesetzt, die hatten ein Riesenteam in Santa Clara. Mhm. Wir sind dreimal bei denen gewesen. Wir haben also auch unsere Software auf deren Hardware portiert damals. Ne? Und es gab immer so 2, 3 Entwickler bei uns im Haus, die gesagt haben, Christoph, ich wäre da vorsichtig. Das ist Samsung. Mhm. Das ist schon eine andere Außenreihe. Blödsinn machen die nie. Und wir waren auf der Elektronika, haben noch darüber gesprochen, dass so ein Chip für ein neues System einzusetzen. 2 Wochen später kriegen wir einen Anruf von dem Vertriebler. Hallo, ich muss euch was sagen, es ist mir echt unangenehm, aber das ganze Team wird aufgelöst. Komplett. Und die waren schon 2,5 oder 3 Jahre am Markt. Eine Firma Legrand hat ihre komplette Home-Automatisierung darauf aufgesetzt gehabt. Krass. Und da habe ich auch gesagt, leck mich in den Tisch. Das ist dann natürlich mal wirklich. Und das heftig, ist ja jetzt nicht irgendjemand, der hier um die Ecke sitzt, wo du sagst, der hat jetzt mal eine Idee gehabt
und hat dort mal schubst
da ein paar Daten hoch. Ne? Ja. Nein, das war Samsung.
Ach, Wahnsinn, ey. Das ist krass.
Und ich glaube, da bedarf es auch noch einer gewissen Sensibilität. Und ich glaube, dass das auch für Unternehmen wie IFM, für Autosend, also auch für natürlich für uns, für TQ spricht, die bereits bewiesen haben, dass sie dieses Thema langfristige Verfügbarkeit umsetzen. Und dann ist natürlich auch die Mentalität da zu sagen, wenn wir das jetzt anfassen, dann machen wir das in der Software genauso und im Service. Ne?
Ja, klar.
Dann kannst du dich darauf verlassen, weil du willst von uns 20 Jahre die Hardware haben. Also garantieren wir dir auch, dass wir dir dieses liefern.
Ja, ich glaube, das muss man auch machen.
Ja, so. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann wieder sage, warum ist es den deutschen Unternehmen so schwer? Warum hat nicht mal irgendjemand von den größeren Mittelständlern gesagt, wir machen eine Cloud? Also wie lange hat das gedauert mit der Software-AG, bis die da mal eingestiegen sind? Ne?
Kann ich tatsächlich so gar nicht beurteilen. Ich kenne halt tatsächlich nur die Lösungen, die jetzt aktuell am Markt sind.
Ja.
Ne? Also dann bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich noch nicht so lange in der Branche jetzt wie du, aber wie auch immer, also ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, irgendwie diese ganze Langzeitlieferanten-Erklärungen und so was halt auch immer dann vom Anwender gefordert wird, irgendwo auf Softwareprodukte abzuwälzen, weil das ist ja so schnelllebig alles. Ne? Das heißt, jede Woche werden irgendwelche Fixes, irgendwelche Verbesserungen, irgendwelche Weiterentwicklungen einfach im Hintergrund aktualisiert und dass da mal was schief gehen kann.
Ja, klar.
Das steht außer Frage. Die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zur traditionellen Hardware, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein Produkt und das ist fertig. Und in der Software oder in der Cloud hast du natürlich immer das, ich habe jetzt ein Produkt, und das ist eigentlich eine Never-Ending-Story. Also das wird ja niemals aufhören, dass ich das weiterentwickeln muss, dass ich das an, weiß ich nicht, neue Randentwicklungen, die irgendwie meine Schnittstellen betreffen, dann wieder hochziehen muss und so weiter. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Krux vielleicht noch drin, dass das von den Unternehmen nicht gefordert ist, wundert mich auch. Ne? Also,
das ist wie ganz du schon selten, sagst,
ist das, ne? Dass das gefordert wird.
Ja.
Aber das dann auch wirklich umzusetzen, Qualitätsmanagement ist da auch natürlich ein ganz interessantes Thema, was auch sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, umzusetzen, wo auch jeder so ein bisschen noch, ja, sich ein bisschen reinfühlen muss, glaube ich, wie man das wirklich auch macht und umsetzt. Ich weiß nicht, was ihr da so für Erfahrungen mit habt. Aber
ich sag mal ganz ehrlich, da war ich auch so, hab mir auch gedacht, eigentlich müsste ich dafür schämen, dass du da nie drüber nachgedacht hast. Aber bis, wann war es, letztes Jahr im Oktober, also NextGen macht auch so IoT-Kurse. Mhm. Ein Certified IoT Professional. Mhm. Das sind 4 Tage. Und davor war eigentlich die hauptsächliche Zeit, ging tatsächlich um Themen, wo ich vorher noch nie mit IoT in Berührung gekommen bin. Zum Beispiel das Thema Qualitätssicherung.
Mhm. Ein ganz spannendes Thema.
Wow, ja. Da sollten wir unbedingt mal nachgucken, ja, dass diese Dinge wirklich dahin geführt werden. Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch so, weil viele Dinge einfach so entstehen. Bei uns, ne? Ja, dann machst du das mal so und dann so und dann so und nicht umgekehrt. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon an einem Punkt, wo halt auch die Anwendungen vielfältiger werden, auch mehr Leute wirklich seriös sagen, hey, da geht jetzt was mal in Serie. Das sind halt nicht irgendwelche Proof of Concepts, wo du mal sagst, jetzt hast du was Schönes auf der Messe gemacht, sondern da sind wirklich Anlagen im Feld. Und dann muss ich das natürlich auch entsprechend umgesetzt haben. Ne? Aber ich glaube schon, dass da eine Menge Nachholbedarf noch ist.
Ja, wir sind ja immer alle irgendwie agil und wir wollen auch immer alle iterative Prozesse und das entwickelt sich stetig weiter und wir nähern uns immer weiter dem Bild an, was wir irgendwann mal haben wollen. Aber das Bild, das erweitert sich ja auch stetig. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Witzige daran. Also ich kenne es halt von uns so, sage ich jetzt mal aus der Entwicklung. Ne? Wir haben dann, sagen wir mal, wieder einen Baustein fertig, wieder irgendwas von der Roadmap, was wir streichen können. Und in dem Moment sind aber schon wieder 3 oder 5 oder 10 neue Punkte da drauf, wo wir sagen, okay, dieses Bild, wo wir das ganze System, die Lösung irgendwann mal sehen wollen, das wird so schnell größer, so schnell kommen wir mit der Entwicklung eigentlich gar nicht hinterher. Und Qualitätsmanagement muss halt irgendwo eigentlich übergeordnet noch stattfinden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Maschinenbauer noch nicht so das Vertrauen haben in diese Lösung. Kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, also wenn es am Vertrauen... Also bei mir ist immer noch so der Punkt im Maschinenbau, dass ich halt nicht so viele gefunden habe, die wirklich, wo es einfach Klack gemacht hat und du hattest das Geschäftsmodell. Mhm. Wo du also echt extrem viel nachdenken musst und sagst, ja, wenn jetzt, ich hatte also auch welche, das ist natürlich so ein Glücksfall, der sagt, ja, mein Kunde erwartet jetzt die Maschine as a Service. Bingo. Dann ist das Thema durch. Dann müssen die Daten haben, um zu gucken, wie die Maschine funktioniert. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, der hat dann im Grunde genommen auch seinem Kunden unterstellt, dass er ihn eventuell auch mal betuppen würde. Mhm. Sagte also, ich will auch schon gucken. Und sagte, die konnten dann irgendwelche Dinge überbrücken oder anders machen, ne? Mhm. Dass dann auch wirklich nachher korrekt abgerechnet wird. Und das funktioniert, wenn ich halt laufend meine Daten von dem Ding bekomme. Weil da müssen wir uns natürlich auch im Klaren sein. Also diese Versuchung, dass es da immer wieder Menschen gibt, die das Thema as a Service, weil es wird ja auch Geld dafür bezahlt, dann versuchen für sich günstig zu beeinflussen, drücken wir es jetzt mal freundlich aus, das wird es ja auch geben.
Ja, klar. Ja? Security ist das nächste große Thema, wo wir uns wahrscheinlich 1,5 Stunden drüber unterhalten können.
Das, ja? Weißt du, was cool war bei mir am Anfang? Nee. Also, wir haben ja mit einer Lösung aus Israel angefangen. Mhm. Und wenn dann mal die Frage kam, die tatsächlich auch überraschenderweise relativ selten kam, ja, ist das ganze Thema denn sicher? Mhm. Und ich habe damals nicht gelogen. Also das war tatsächlich so. Und da habe ich gesagt, Leute, das System wird in Israel eingesetzt, um die Wasserversorgung zu überwachen. Glaubt ihr, die würden irgendwas einsetzen, was nicht echt sicher ist? Mhm. Ah ja, du hast recht. Also da brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Das Thema vom Tisch. Ja. Ne? Das funktioniert heute nicht mehr. Ja, okay.
Logischerweise. Aber es ist, Security ist ein interessantes Thema.
Was aber am anderen Ende letztendlich auch bedeutet, dass wir verkaufen da schon ein Versprechen auf die Zukunft. Mhm. Und weil viele von den Dingen können wir ja heute nicht beweisen. Wir gucken uns das an mit dem Kunden und sagen, ja, wenn wir das so und so machen, kommt das dabei raus. Mhm. Ne? Aber letztendlich weiß es ja erst, wenn es im Feld ist. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es halt auch unheimlich wichtig ist, dass der Kunde mit Unternehmen zusammenarbeitet, zu denen der ein extrem hohes Vertrauen hat. Ja. Der muss wissen, die haben verstanden, was ich will. Weil dann entsteht dieser erste Schritt Vertrauen und er muss sich auch sicher sein, die können das umsetzen und dann wahrscheinlich auch nachhaltig, dann, wenn er sich dann mal überlegt, naja, also wenn dieses Geschäftsmodell für mich interessant sein wird. Wir haben einen gehabt in Österreich, dem haben wir das erklärt. Er hat zuerst gedacht, wie, ihr wollt da 10 Euro für einen Monat? Und dann haben wir ihm erklärt, dass er jetzt auch Geld dafür nehmen kann. Und er hat gesagt, ja, Moment mal, das heißt, in 3 Jahren verdiene ich an den Services mehr Geld, wie ich an den Maschinen verdiene. Oh, das ist ja cool. Dann spielt noch die 10 Euro natürlich keine Rolle mehr.
Ja, klar. Aber das ist tatsächlich auch ein interessantes Thema, Vertrauen. Weil ich glaube, und das ist auch so ein bisschen ja das, was wir jetzt hier mit unseren Bartalks bezwecken, persönlicher Austausch, Vertrauen, Kundennähe ist, glaube ich, auch das, was wir aktuell brauchen. Gerade so in diesen, ich wollte da eigentlich nicht drauf kommen, aber gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten, nenne ich es mal.
Ne,
das ist das, was halt wirklich auf der Strecke bleibt, wo wir wirklich, ja, mich vermisst das auch tatsächlich sehr, mich persönlich mit Kunden, Partnern oder einfach so auszutauschen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke, die ein Unternehmen auch heutzutage haben muss, was Technologie entwickelt. Denn nur wenn ich Vertrauen bei meinen Kunden irgendwie erlangt habe, dann kann ich sie auch davon überzeugen, mal was Neues einzusetzen oder von einem neuen Produkt oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist ein super Stichwort, was du gerade gesagt hast. Vertrauen ist, glaube ich, das Totschlagargument eigentlich für Innovation und Technologie.
Ja, das ist natürlich... Durch die jetzt fehlende persönliche Begegnung wird das schwierig, das aufzubauen.
Definitiv.
Weil wenn ich über WebEx oder was auch immer da kommuniziere, mir gehen mindestens mal 60%, also das ganze Thema Körpersprache, das sind 60% der Kommunikation, ist weg.
Ja, das stimmt.
Das Thema Intonation kommt auch nicht so gut rüber. Und wenn du dir die meisten, also am schlimmsten fand ich so diverse Webinare, die ich dann gesehen habe, ich sag, boah, Leute, das wird dann so eintönig so schnell.
Ja, und dann so einfach runtergelesen.
Ja, und ich glaube aber, das definitiv ist ja nicht beabsichtigt. Das kommt alleine dadurch, dass auch ihm das Gegenstück fehlt.
Ja, klar, auf jeden
Wenn wir
Fall.
Einen Vortrag halten, dann sitzt da irgendjemand und mir ist das mal passiert, der hat immer den Kopf geschüttelt. Ich dachte, oh fuck. Das ist eh schon 2, 3 Sachen. Wir haben früher immer, wir haben IoT immer live vorgeführt. Ne? Mhm. Es gab noch so eine Ethernet Industry Roadshow und dann haben wir immer so Gags eingebaut. Ne? So, jetzt geht das Ding an und dann, das war tatsächlich so. Heute kann ich es erzählen. Ne? Ja. Da hat der Freund von mir in Israel, der saß am Server und hat dann die Taste gedrückt. Ne? Dann ging bei uns das Licht an. Aber das macht den Vortrag einfach, wenn du dann, auch wenn du nur verunsichert wirst, so kriegst du eine Bestätigung, dann redest du ganz anders. Aber wenn du jetzt vor diesem Dingen sitzt und erzählst da nur in die Kamera rein, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich hatte tatsächlich noch vielleicht abschließend noch eine lustige Anekdote. Ich war auch auf einem Webinar, jetzt auch häufiger in den letzten Wochen, und da gab es eine Regel: Never unmute. Weil in einer Besprechung kannst du dich natürlich auch nicht unmuten.
Ja.
Und dann kannst du dir nicht zwischendurch einen Kaffee holen oder die Kamera ausmachen und auf Toilette gehen oder so. Oder, weiß ich nicht, mit einem Kollegen schwatzen. Ja. Ne? So, das ist dann schon mal so ein bisschen mehr der Zwang, irgendwie doch auf Interaktion aus zu sein. Und wie gesagt,
das ist eine gute Idee. Absolut.
Also wenn du dich nicht unmuten kannst, dann ist es natürlich nervig, wenn einer die ganze Zeit tippt. Aber
und die Hunde anfangen zu bellen. Ne?
Genau, oder so. Oder die Klingel oder was auch immer.
Ja.
Aber ich glaube, so vom Grundsatz her ist genau das was... auch die moderne Wirtschaft irgendwie ausmacht, Austausch, Partnerschaften, Ökosysteme, ja, persönlicher Austausch. Und ich denke, an dieser Stelle machen wir einen Cut, weil ich glaube, wir könnten uns noch 2, 3, 4, 5 Stunden unterhalten, wenn wir noch ein paar Bierchen bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Dann werden die Geschichten aber vielleicht dann
vielleicht
lustiger,
auch noch interessanter. Genau. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank, Christoph, dass du bei uns warst. War sehr,
sehr
interessant. Ich denke, du hast gemerkt, dass ich deine Erfahrung aufgesogen habe wie ein Schwamm.
Es ist mir eine Freude.
War mir eine Ehre und viel Spaß bei unseren nächsten Folgen. Und ein paar haben wir ja noch auf Lager. Bis dahin, danke fürs Einschalten.